Ich hab so eine gewisse Entwicklung gemerkt, dass wenn Prediger angekündigt werden, dass die entweder die Sachen ablehnen oder nichts dazu sagen. Deswegen möchte ich sagen, ich nehme das an, das ist so. Amen. Das steht irgendwie schräg, das nervt mich. So. Ich habe Gott so gefragt, wie mache ich das rhetorisch, dass ich mein Ziel damit erreiche, was ich sagen möchte. Und er hat mir klar so ein paar Sachen gesagt, aber ich möchte euch ganz direkt sagen, ja, ich will euch herausfordern und ja, ich will euch motivieren und ich will das und ich möchte erreichen, Gott möchte durch mich erreichen, dass danach Aktion folgt. Und wenn man das so möchte, kann man auch oder könnte man perspektivisch es auch so sehen, dass es quasi wie ein zweiter Teil ist zu dem, was Christo und Kai letzte Woche sagten, unabgesprochen. Im Grunde möchte ich euch einfach nur biblisch fundierte Fragen stellen und es ist eure Aufgabe, die mit Gott zu beantworten und entsprechend zu handeln. Manche Bibelstellen habe ich etwas freier zitiert, oder zusammengefasst, dass sie einfach ein bisschen kürzer sind, aber natürlich dem Sinn entsprechend. Gegebenenfalls fehlerhaften Formulierung könnte auch das eine oder andere etwas widersprüchlich klingen, aber ich bete für eure eigene Offenbarung dadurch. Und aber ist da auch schon das richtige Stichwort, denn ich liebe diese kleinen, anscheinend unscheinbaren Worte, die immer wieder so zwischengestreut sind. Sowas wie damit, weil, deswegen, wie, aber, was, für oder gegen, denn im, am, a, da, wo, ansonsten, wirklich oder nur. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich mag Worte. Und diese kleinen Worte sind meistens Konjunktionen und die sagen eigentlich nichts über den wirklichen Inhalt aus, aber die verbinden die Inhalte. Und als Einleitung möchte ich auf dieses Aber eingehen. Grammatikalisch ist das Aber eine nebengeordnete Konjunktion, die zwei Hauptsätze verbindet. In ihrer Bedeutung trennt sie aber die beiden Sätze. Es zeigt also einen Gegensatz, einen Widerspruch oder eine Unterscheidung. Um komplett den Deutschlehrer raushängen zu lassen, mache ich einen Beispielsatz. Ich hätte heute ausschlafen können, aber ich bin ins Gospel-Matinee gekommen. Die funktionieren auch unabhängig voneinander. Ich hätte ausschlafen können. Ich bin ins Gospel-Matinee gekommen. Aber dieses Aber setzt sie in Zusammenhang, in Beziehung zueinander und in Austausch. Also es ist in gewisser Weise eine Begründung. Wenn wir also sagen, aber Jesus, eine Person dranhängen, dann sagen wir damit, dass Jesus anders war. Dass er anders sprach, andere Dinge handelte und sich generell von seinen Mitmenschen unterschied. Er sagte andere Dinge. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Da seht ihr dieses Gegen. Es ist ein Gegeneinander, in gewisser Weise ein Unterschied, der hier gemacht wird. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben so ihre gewisse Erwartung an Jesus, das, was sie denken, was er tun wird oder was sie bisher erfahren haben. Aber Jesus handelt anders. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Zu damaligen Standards und Zeit und vor allem in der Geschichte mit der Samariterin war das, du redest mit einer Frau? Und entsprechend wundern sich seine Jünger. Sie haben diese gewisse Erwartung von, das macht man doch nicht, das ist nicht normal, das entspricht nicht unserer Zeit, unseren Standards, unserer Kultur, was auch immer, aber Jesus macht es trotzdem. Und er handelt anders. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und dieses am Sabbat in eine Grube fällt, nicht hergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ja, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte seine Hand aus und sie wurde wiederhergestellt, genauso gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Auch hier wieder, die Pharisäer haben diese gewisse Erwartung, was er wohl tun wird, stellen ihm sogar noch eine Falle. Jesus heilt aber trotzdem, macht trotzdem Gutes. Er ist entgegen der Erwartung der anderen. Die Pharisäer wollten ihm eine Falle stellen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus widersteht dem aber und heilt trotzdem. Also trennt er sich selbst ganz bewusst von den anderen ab. Er will nicht mal mit diesen assoziiert oder identifiziert werden. Er sagt, so bin ich nicht. Jesus aber erkannte ihre Bosheit und sprach, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Oder auch, Jesus sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Er sagt ganz klar, die sind nicht wie ich bin nicht wie die, nehmt euch kein Beispiel daran. Mit dem, was er sagt und tut, zeigt er also, was seine Motive und Ziele sind. Und genau das ist sein Ziel, er möchte kein Regelsystem bringen. Er möchte nicht die Römer umbringen oder was auch immer, sondern er möchte ein Königreich auf die Erde bringen, das zuvor wohl noch keiner kannte. Er will ganz bewusst eine Trennung vollziehen zwischen kennst du Jesus und kennst du ihn nicht. Und im Grunde ist das die Sache, die um dich wirbt. Wo stehst du in dem Ganzen? Er sagt also, meint nicht, dass ich gekommen sei, Friede auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Friede zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und dessen Menschen werden... Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meines Willen, wird es finden. Er ist ganz anders als das damalige Normal, die Standards der Zeit, das, was selbstverständlich war. Er denkt anders, er handelt anders und er spricht anders. Er ist in seiner Person komplett anders. Weil er woanders herkommt und weil er ein anderes Ziel mit sich auf die Erde bringt. Ihr denkt so, aber ich denke so. Ihr handelt rücksichtslos, aber ich bin voller Liebe. Ich helfe euch. Euer Mund ist voller Lüge, aber ich bringe euch die Wahrheit. Nein, ich selber bin die Wahrheit. Ihr wollt Regeln, Gesetze und Religion, aber ich bringe euch Gnade und den Himmel. Ihr seid am Ende eurer Kräfte, aber ich will euch erfrischen und aufbauen. Er ist ein Aber, er ist ein Gegensatz zu den Standards seiner Zeit. Und er ist es nicht nur einfach so, sondern er will, dass wir auch so sind. Dass wir da, wo wir sind, den Unterschied machen. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Ich gehe jetzt da gar nicht inhaltlich drauf ein, aber Jesus hat dieses Aber. Er ist dieses Aber, er bringt dieses Königreich und er sagt uns, sei du auch ein Aber. Verkünde du auch das Königreich. Sei du wie ich. Sei du wie ich in dieser Weltzeit. Jesus sagt, kümmere dich nicht darum, was die anderen denken oder tun. Sei mutig, geh voran und verkünde das Reich Gottes. Und da möchte ich in gewisser Weise wieder auf Wahrhaftigkeit zurückkommen. Vielleicht bist du jetzt davon begeistert und freust dich und bist voller Motivation und sagst so, ja, let's go. Aber ganz ehrlich, machen wir es dann auch? Also ich habe mich da oft genug erwischt. Ich habe euch, um das zu verbildlichen, Jeff mitgebracht. Ja, das ist ein Strichmännchen. Ich weiß auch nicht warum, aber in meinem Kopf heißen Strichmännchen Jeff. Jeff ist ein richtig krasser Typ, weil der geht in die Kirche. Also wenn ihn halt seine Oma einlädt, Also meistens sagt er nein, aber an Weihnachten und Ostern fühlt er sich halt so ein bisschen gezwungen. Dann geht er mit. Er hat sogar eine Bibel, zugeklappt, irgendwo hinten in einem Regal eingestaubt, aber er hat eine. Er trägt sogar täglich eine Kreuzkette, sogar in der Nacht. Er schläft damit. Er bringt sich quasi in Gefahr um Jesu Willen. Und er hat mir gesagt, er will sogar mal kirchlich heiraten. Also ist er ein krasser Typ, also ist er Christ. Next one. Also ist er Christ, weil er hat ja diese Dinge. Er macht ja diese Dinge. Er hat ja diese Dinge, die irgendwie mit Glauben, Religion, was auch immer assoziiert werden. Aber der Unterschied ist, ob du dir dieses Label aufklebst, ich bin jetzt Christ, ich mache diese gewissen Dinge, oder ob du dir sagst, oder ob du Jesus im Herzen hast. Ob du dir sagst, ob du dir irgendeinen Namen gibst oder ob du wirklich Christus-Ähnlichkeit in dir trägst und das sichtbar ist. Gibst du dir ein Label, Christ zu sein, oder bist du Christus-ähnlich und trägst ihn in dir? Hast du ein Christus-ähnliches Christus-ähnliches Leben oder gibst du dir das Label, Christ zu sein? Und da habe ich ein ganz schönes Beispiel aus der Schule. Es gibt jetzt dieses Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da können halt Schulen mitmachen und es ist irgendwie so ein Projekt. Und meine Schule ist jetzt auch Teil davon und wir hatten da so eine Art Einweihungsfeier. Und wir haben jetzt halt einfach diesen Sticker. So, und unsere Schule ist das jetzt halt. Und das ist quasi so eine Art Auszeichnung für das, was da halt steht. Aber wir haben halt noch nichts gemacht. Also, ich weiß nicht, eine Auszeichnung sollte man doch dafür bekommen, wenn man was gemacht hat. Und wir haben nichts gemacht. Und ich hab jetzt gestern nochmal schnell recherchiert, da soll man irgendwie einmal im Jahr so ein Projekt machen und eine Veranstaltung und so. Keine Ahnung. Was ich besonders lustig fand, worauf mich eine Freundin aufmerksam gemacht hat, es geht ja um ohne Rassismus. Und ironischerweise ist das Logo schwarz-weiß. Egal. Aber dass wir wirklich dieses Christus-ähnliche Leben haben, dass wir diese und noch größere Dinge tun können, brauchen wir einerseits eine tiefe Überzeugung und die Beziehung zu dem, der uns vorausgegangen ist, Jesus. Außerdem ist unser Fokus entscheidend. Auf was richtest du dich aus? Was ist für dich Realität? Auf was schaust du? Auf das Irdische oder auf das Ewige? Lebst du im Jetzt oder quasi mit Bezug auf die Ewigkeit? Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Du kannst das Irdische nur mit Irdischem machen und das Geistliche nur mit Geistlichem. Wenn du einen geistlichen Kampf irdisch beurteilen möchtest, wirst du scheitern. Und je nachdem, was du für wahr hältst, so wird es ja auch. Wenn du dich festen Glaubens darauf berufst, dass du in Christus gesund bist, dann wird es so geschehen. Aber dafür musst du dir darin sicher sein, davon tief überzeugt und entsprechend handeln. Sei ein Täter des Wortes. Denn die Welt tickt ja komplett anders. Perspektivisch könnte man entweder sagen, wir sind anders als die Welt oder die Welt anders als wir. Sie wird dir sagen, geh zum Arzt, lass das mal abklären, auf Nummer sicher. Aber du weißt doch, wer dein Arzt ist. Du weißt doch, wer wirklich in der Verfassung ist, dich zu heilen und vor allem dauerhaft in Gesundheit zu halten. Wie Jesus entgegen der Standards dieser Weltzeit. Und nicht, weil wir einfach aus Prinzip irgendwie anders sein wollen, uns special fühlen, irgendwie so ein Label aufkleben, sondern weil wir an der Wahrheit orientiert sind. Wenn man es umdreht, könnte man auch sagen, wir folgen nur der Wahrheit und gegen alles andere sind wir halt dagegen. Und ich möchte auch noch einen Schritt weiter gehen. Bist du dafür oder gehst du auch dem entgegen, wenn es gegen dich steht? Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Die Frage ist, gehst du dem entgegen, dem Feind, oder duckst du dich zurück? Nur wenn du dem entgegengehst, hast du ja auch die Kontrolle darüber und der Feind hat keine Angriffsfläche mehr. Wenn ihr es bildlich braucht, das Schild des Glaubens ist nur vorne. Wenn du dem entgegengehst, hast du Schutz. Wenn du dich dem umdrehst, dann können Pfeile kommen. Um ein paar Beispiele zu bringen. Wenn die Zeit immer knapper wird, du immer beschäftigter bist, kinkst du dann ein und fährst deine Prioritäten runter, anderes ist auf einmal wichtiger, oder sagst du dir, jetzt erst recht lese ich meine Bibel, ich möchte noch mehr Zeit da rein investieren. Wenn du wegen so mancher radikaler Aussage in Gefahr stehst, deinen Job zu verlieren, hörst du dann auf oder sagst du dir, ja, jetzt erst recht erzähle ich weiter von Jesus. Es hat ja gerade erst angefangen, Wirkung zu sehen. Wenn du im Gefängnis bist, gibst du dann auf oder sagst du dir, ich glaube an ein Wunder und wenn ich hier rauskomme, werde ich direkt weiter predigen, wenn ihr versteht, auf was ich anspiele. Das auch. Wenn du um dein Leben bedroht wirst, wirst du dann auf einmal gefällig und machst, was Menschen sagen? Oder sagst du, Halleluja, erst jetzt bekenne ich mich weiterhin öffentlich zu Jesus, der mein Retter ist. Ich kann nichts verlieren. Und vielleicht in kleinerem Maße, aber ich habe das auch schon erlebt. Ich wurde auch schon bedroht, eingeschüchtert, beleidigt und verspottet. Und ich merke richtig, wie der Zeitgeist alles versucht, mich von Jesus wegzuziehen. Um auch da ein paar Beispiele zu bringen, wir hatten in der Schule im Politikunterricht mal, oder eine Schülerin hat vorgeschlagen, dass wir doch als Schule, als Veranstaltung ganz offiziell auf eine Demo gegen rechts gehen könnten, als schulische Veranstaltung. Und God bless ging das schulrechtlich nicht und das konnten wir nicht machen. Aber unser Lehrer hat dann vorgeschlagen, dass wir ja das quasi privat, aber halt als Klasse machen könnten, also nicht schulisch, und aber im Unterricht dafür Plakate machen können, weil Grafikdesign und so. Und wir haben dann darüber abgestimmt, ob wir das machen. Und es war so eine absolute Abstimmung, wo, wenn auch nur eine Stimme dagegen ist, es nicht mehr gültig ist und quasi alle dagegen sind. Ratet mal, wer diese eine Stimme war. Ja. Und es war zwar eine anonyme Abstimmung, aber ich habe schon gemerkt, wie da Leute gegen einen sind und so sind, boah, diese Person, was für ein Spielverderber, wie asozial, was auch immer die gesagt haben. Ich habe da nicht so richtig hingehört. Und ich habe nie allzu ausführlich erzählt, was denn jetzt genau alles meine Position in Christus ist. Ich habe nicht so eine Liste ausgepackt. Aber wenn irgendwas anstand und ich so relativ leichtsinnig gesagt habe, ja, das wird schon, bekommen wir hin oder ähnliches, ja, die ist aber ganz schön arrogant, ne? Allgemein so diese Ego-Sache oder abgestempelte Eigenschaften. So dieses gar nicht mehr für irgendwas offen sein, sondern einfach nur, ja, die ist halt so. Aber ich habe mich entschieden, mich nicht einschüchtern zu lassen. Es ist die eine Sache, ob der Feind dich versucht, nicht nur als Nomen, sondern als Verb, sondern er versucht es. Probieren, kann man es ja mal. Aber ob es gelingt, liegt an mir. Das kann ich entscheiden. Ich habe diesen Stimmen keinen Wert gegeben. Ich bin stehen geblieben, fest entschlossen zu sagen, ich werde nicht fallen. Und auch in dem allem, was da abgeht, habe ich so gesagt, ich bleibe stehen, ich werde nicht fallen. Und es gibt ja öfter mal so dieses Zeugnis, wo Leute erzählen, wie sie in ihrer Kindheit zu Jesus gefunden haben, in der Kirche waren, meinetwegen ihm auch das Leben gegeben haben und dann durch die Jugend wieder in, keine Ahnung was für Süchte, gefallen sind und abgefallen sind und jetzt wieder zu ihm gefunden haben. Ist ja gut, Halleluja, aber ich möchte nicht so sein. Ich möchte stehen bleiben und das habe ich für mich festgelegt und dann wird es so sein. Die Frage ist, wie viel Gewicht du überhaupt deinem jetzigen Status gibst. Wie viel ist dir das wert, was du gerade hast? Wie angesehen du vielleicht bist? Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass wir in der gegenwärtigen Zeit zwar noch leiden müssen, dies fällt aber überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Überhaupt nicht. Klar, wir müssen uns auf Krisensituationen vorbereiten und vor allem im Vorhinein entscheiden, was wir tun wollen. Und wir müssen auch sagen, zu was wir bereit sind. Nicht, was wir tun werden, weil das wird uns der Heilige Geist sagen. Aber du musst wissen, ob du bereit bist, auf den Heiligen Geist zu hören. Und wenn ihr da genauer rein wollt, dann lest mal Lukas 21. An Paulus sieht man da auch so eine gewisse Entwicklung oder einfach dieser starke rote Faden, der da durchgeht an seinen Standards. Er sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ihr werdet mich hier nicht mehr sehen, aber ich habe mich nicht zurückgehalten, euch von Jesus zu erzählen. Und ich weiß ja nicht, aber wenn später Leute aus meiner Klasse von mir erzählen, in keine Ahnung wo, dann möchte ich, dass die sagen, die hat von Jesus erzählt. So, da war eigentlich nichts anderes als Jesus. So, da will ich hin. Paulus sagt dann weiterhin, warum weint ihr um mich? Warum brecht ihr euch das Herz? Ich bin doch bereit, für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Auch da wieder so, die Leute, die um ihn trauern, ja, verstehen das nicht, warum er so ist. Auch da ist wieder dieser Gegensatz, dieses Trotzdem, dieses Aber. Und nun stehe ich vor Gericht, weil ich an die Erfüllung der Zusage glaube, die Gott unseren Vorfahren gab, unablässig Tag und Nacht Gott dienend, dahin zu gelangen auf das, was ich hoffe. Wegen dieser Hoffnung werde ich von den Juden angeklagt. Wie Paulus brauchen wir ein neues Verständnis von dem, was selbstverständlich ist, was für uns logisch ist, was natürlich ist im Sinne von selbstverständlich, nicht im Sinne von irdisch, sondern man sagt ja oft so, ja, natürlich mache ich das. Dieses natürlich meine ich. Und auch da ein paar Beispiele. Ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, habe so Müslischalen in so einen Hänge-Wandschrank gemacht, die versorgt, alles gut, zu, und den später nochmal aufgemacht. Und dadurch, dass der ja über mir war, sind die Schalen mir entgegen auf den Kopf gefallen. Und ich weiß nicht, vielleicht auch daran zerschellt, aber auf jeden Fall war der gar... Ich weiß ja nicht, es hat wehgetan. Aber der ganze Boden war dann voller Scherben. Was glaubt ihr, was war meine erste Reaktion? Habe ich so gesagt, ach ja, Scherben bringen Glück. Nein, ich war, danke Jesus. Ja, danke Jesus, dass mir nichts passiert ist. Es tut ein bisschen weh, aber es ist okay. Es hätte keine Ahnung, was passieren können. Ja, und dann habe ich die aufgelesen und dann war okay. Warum sollte ich sauer auf Gott sein? So. Auch als ich Treppen hochgelaufen bin und mich in dem anderen Hosenbein verfangen habe und gestolpert bin, was irgendwie sehr oft passiert, bin ich halt gestolpert, bin hingefallen und ich war auch so, danke Jesus. Danke, danke, dass mir nichts passiert ist. Danke, dass mein Körper imstande ist, sich so schnell abzufangen. Danke, dass meine Reaktionszeit gesund ist. Und vielleicht ein bisschen abstrakteres Beispiel, aber ich habe einen Hund und wenn wir so frei laufen gehen und sie ohne Leine ist, dann schicke ich sie immer so vor, lauf, renn! So. Und dann läuft sie so ein paar Meter und entweder wartet sie oder sie kommt wieder zurück. Und mich aus meiner Perspektive nervt das, weil ich will ja, dass sie läuft. So, genieß dein Leben, renn doch, sei frei. Aber ja, schon irgendwie. Aber sie kommt immer wieder zurück. Und das ist mir so ein Bild geworden für Jesus und seine Schafe. Wie es für sie selbstverständlich ist, dass sie wartet, bis ich komme. Dass sie sogar zurückgeht. Und diese Automatismen, dieses Selbstverständnis kann man beeinflussen und wir sollten unsere überprüfen und gegebenenfalls ändern. Denn was du im Nachhinein über eine Situation sagst, ist im Grunde egal. Im Nachhinein kannst du darüber lachen, anders denken, wie auch immer. Das ist egal, das ist entscheidend, was du in der Situation tust. Und wir sollten auch keine Dinge mehr ohne Bewusstsein darüber machen. Eine Freundin aus meiner Klasse hat nämlich genau dieses, dass sie Dinge ohne Bewusstsein darüber macht. Sobald man irgendwas nicht mal gegen sie, im Grunde einfach nur, wenn man existiert, wird sie direkt beleidigend auf Mutter und sehr, sehr schnell, um nicht zu sagen, immer vulgär. Und sie hat sogar letztens selbst gesagt, dass sie gar nicht mehr merkt, dass es passiert. Dass es so automatisch bei ihr ist, diese Abwehr. Und genau sowas, wenn ihr sowas habt in der Art, dann solltet ihr das ändern. Wir sollten ein neues Verständnis erlangen. Und in diesem Verständnis wiederum haben wir neue Möglichkeiten. Um genau zu sein, alle Möglichkeiten. Und so welche, die du nicht mal selbst siehst. Denn in deiner quasi Rechnung des Lebens gibt es einen neuen Faktor. Gott, eine Konstante. Kannst du weitergehen? Das ist so circa dein Leben. Das ist so ein bisschen up and down und deine, wenn du sie nicht kontrollierst, machen deine Emotionen, was sie wollen und alles ist durcheinander und Chaos. Aber wenn du dann Gott hinzufügst, dann hast du eine Konstante. Weil Gott ist ewig, Gott ist immer gleich. Und ich würde euch just saying empfehlen, auf diese Konstante zu bauen, nicht auf was ihr habt. Geht es dir um deinen Maßstab, deine Möglichkeiten, deine Ressourcen und deine Talente oder die andere? Oder um die Beziehung zu einem allmächtigen, ewigen und zu allem fähigen Gott, der mit dir kämpft und der für dich kämpft? Und vielleicht ist es auch nur eine persönliche Sache bei mir, aber es so wie alle anderen zu machen, wäre auch langweilig. Um wieder ein bildliches Beispiel zu nehmen, das haben wir auch sogar gelernt, wenn du zum Beispiel, stellt euch eine Bahnstation vor in Freiburg, da sind ja immer ganz viele Plakate. Stellt euch vor, jeder Hintergrund von diesen Plakaten wäre schwarz. Und du bekommst jetzt einen Auftrag dafür, ein Plakat zu machen. Machst du den Hintergrund auch schwarz? Nö, weil das sticht nicht raus. Du machst ihn zum Beispiel gelb und dann werden alle nur auf dein Plakat schauen. Andererseits, wenn alle gelb sind, würdest du es schwarz machen. Oder halt eine andere Farbe, die raussticht. Aber dieses allein, dass du schon eine andere Farbe hast, macht dich anders, dass Leute da hinschauen, dass die da hinsehen. Ich war auch letzten Samstag auf dem Geburtstag eines Freundes und auch sonst immer in Gruppen bin ich eigentlich die Person, die so generell peinlich ist. Die so unangenehm ist, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, die so ein bisschen zu laut lacht, dass es unangenehm wird für die anderen. Aber da habe ich nichts dagegen, wenn es um Jesu Willen ist. Und allein auch eine Sache, die ich die letzten Wochen so für mich rausfinden musste, ist dieses gewisse Jesus-Party-Paradoxon, habe ich es genannt. Ist es paradox? Ist es paradox zu sagen, du gehst auf Partys, aber du glaubst doch an Jesus, du darfst das nicht. Du bist doch gläubig, du bist doch religiös, was machst du hier? Oder ist es ein Aber, ist es ein entgegen den Standards, wenn ich Jesus auf diese Partys bringe? Und das ist eine Rolle, in der ich natürlich noch wachsen muss, aber das ist der Plan. Ist es paradox zu sagen, Du warst Samstag so lange weg, warum bist du jetzt hier, warum sitzt du müde da? Oder ist es das Aber entgegen der Standards, eigentlich bin ich müde, aber ich komme trotzdem, weil Jesus mir alle Kraft geben kann. Auch komisches Thema, aber wir haben dann Samstag auch darüber geredet, von was Leute abhängig sind, süchtig, oder wenn sie es nicht sind, von was sie abhängig wären. Und bei allen ist irgendjemand was eingefallen, außer bei mir. Die ist sauber, die ist clean, was soll man da sagen? Und dann sagte einer nur, ja, abhängig von Jesus. Habe ich als Kompliment genommen. Es wäre einfacher, es so wie alle anderen zu machen, aber auch langweilig. Dem Ganzen standzuhalten und entgegenzugehen, kostet. Darf dein Glaube dich was kosten? Dem Einfachen nachzugehen, lädt ja oft zur Sünde ein. Wenn Leute als schon dabei waren, mir irgendwas einzuschenken, dann noch währenddessen fragen, ja, willst du überhaupt was? Und es kam mehrmals vor, dann noch Nein zu sagen, ist ja erstmal unangenehm. Also ist eine kleine Sache, aber da dann noch, also andersrum, Ja zu sagen wäre einfacher. Aber dem zu widerstehen und zu entsagen kostet. Aber irgendwie auch nicht so wirklich. Denn wir sind der Sünde gestorben, wie könnten wir noch in ihr leben? Und diese rhetorische Frage sagt, es geht eigentlich gar nicht. Aber in dem allen sind wir noch mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind durch ihn zu allem fähig. Jesus sagt nämlich selbst, bevor du in den Kampf ziehst, erstens überschlage die Kosten und wisse, gegen was du kämpfst und wie du siegst. Wie du siegst, impliziert ja auch schon, dass du siegen wirst. Du musst nur wissen, wie. Wenn jemand zu mir kommt und mir nachfolgen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja sogar wichtiger als sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachkommt, kann auch nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch einen Turm bauen will, setzt sich vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er schon den Grund gelegt hat, dass und es nicht vollenden kann, oh Mann, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle ihn sehen und ihn anfangen zu verspotten. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der aussieht, um sich mit einem anderen König auf Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, gegen Zehntausende anzutreten, wenn er selber weniger hat. Ja, oder so. Aber ich habe improvisiert, aber es ist dasselbe. Überlegt euch also vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht mein Jünger sein. Und zweitens ist es ein geistlicher Kampf, der im Glauben ausgerichtet wird. Für diesen Kampf haben wir alles bereitgestellt bekommen und wir sind ihn fähig zu kämpfen und zu siegen. Wir sollten diese Kosten überschlagen. Wir sollten uns überlegen, ob es uns das wert ist. Und das wiederum sollten wir Gott sagen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann sollte man das an deinem Leben und deinem Glauben sehen. Es sollte das zum Ausdruck bringen. Das auch. Und deswegen habe ich mich so gefragt, für mich, was kommuniziert mein Leben? Also wenn ich selber gar nicht mehr reden dürfte, was sagt das, was ich tue, was ich halt, wie ich halt so bin? Würden trotzdem Leute zu Jesus kommen? Was sagt dein Glaube aus? Sind es strenge Regeln, Gesetze und Prinzipien? Oder zeigt es Gottes Güte und Gnade? Hat dein Glaube Auswirkungen auf dich und auf dein Umfeld? Ist es ein Aber? Die anderen sind so, aber Annika ist so. Und wir brauchen wieder Leute, die nicht zurückschrecken, die offen das Evangelium verkünden und sich nicht dem schämen, was anderen Rettung bringt. Es braucht Leute, die für die Wahrheit einstehen, die die Lüge als solche identifizieren und dem widerstehen. die eine gespaltene Gesellschaft durch Gespräche wieder zusammenbringt, besonders mit Menschen, denen du ja nicht einer Meinung bist. Und eben nicht zu sagen, oh, alles ist so schlimm, ich gehe mal wieder lieber weg, sondern zu sagen, ja, jetzt erst recht. Weil es so schlimm ist, bringe ich jetzt eine Veränderung. Genau. Vielleicht habt ihr das mit der Ukrainerin mitbekommen, die in der Bahn saß und die Person hinter ihr sie erstochen hat. Und es saßen noch andere Leute in der Bahn. Später wurde eine Frau, die ein paar Sitze weiter saß, interviewt und gefragt, ja, hätten nicht mehr Leute was machen sollen? Und sie hat gesagt, ja, die Leute hätten was machen sollen. Das hat mich so aufgeregt. Warum machst du nicht was? Wart doch nicht, dass irgendwas passiert, sondern mach du den Unterschied. Und um das einen Schritt weiter zu gehen, das, was in Dresden passiert ist, wo zwei Frauen belästigt wurden und jemand dazwischen gegangen ist und sein ganzes Gesicht aufgeschlitzt dafür bekommen hat, wo jemand dagegen gegangen ist, dann kostet es sich was. Aber ich fand es so stark, er hat gesagt, er ist stolz auf diese Wunde. Ich habe die gerne, ich habe das Richtige getan. Und quasi final, wenn wir Charlie Kirk anschauen, wenn du eine andere Meinung hast, ja, dann kann dich das das Leben kosten. Aber es hat mich motiviert. Ich habe nicht gesagt, oh, das ist alles so schlimm, oh, sondern ich habe das als Motivation genommen, gerade weil es so schlimm ist. Es hat mich motiviert, noch klarer Wahrheit zu sprechen. Nicht irgendwie außenrum zu reden, sondern einfach klar zu sagen, so ist es. Und alles andere ist Lüge. Und ich erinnere mich immer wieder an diesen Clip, wo er schon so halbwegs eine Debatte geführt hat. Die Person ihn dann fragt, ja, was hast du gegen Transmenschen? Warum, was hast du an denen? Warum bist du gegen die? Und er sagt einfach nur, ich bin für die Realität. Ich hätte da irgendwie außenrum geredet, Biologie, Chromosome und so, aber er sagt einfach, nein, das ist Realität. Und so möchte ich auch werden. Es gibt kein zu radikal. Es ist schon radikal genug, dass es nur Jesus oder nicht Jesus gibt. Und das haben wir an diesem allen gesehen und auch an Jesus selbst und später auch an den Aposteln. Wenn du als Märtyrer stirbst, dann wird ja deine Botschaft umso stärker. Die multipliziert sich und schwappt über auf andere. Und eben genau dieses schlechte Umstände einen motivieren zu lassen, sich nicht unterzukriegen und jetzt erst recht aufzustehen und voranzugehen, in Aktion zu treten. In dem allen hat uns Jesus nie ein einfaches Leben versprochen, aber ein leichtes. Es ist leichter zu unterscheiden, leicht sich zu widersetzen, etwas zu entgegnen und anderer Meinung zu sein. Es ist einfacher, für das zu stehen, was wahr ist, weil es wahr ist. Wir sind für die Wahrheit, alles andere ist Lüge. Es macht es einfacher, ein Vorbild zu haben, das uns vorausgegangen ist. Und selbst jemand, der keine Sünde hatte, beschuldigt wurde. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Denn ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Also kann sie euch ja nur hassen. Ihr seid nicht größer als ich. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und wenn wir in der Wahrheit bleiben und die Wahrheit in uns, dann wird es bei uns genauso sein. Und es lohnt sich. Dieses Leben ist irrelevant, wenn Gott dir ein ewiges geschenkt hat. Aber nicht irrelevant ist, was du mit diesem Leben machst. Du kannst so viel hier ausrichten, wenn man so will, anrichten. Du kannst das Leben anderer Menschen verändern. Du kannst deren Ewigkeit verändern. Unsere Aufgabe ist also klar. Wir lieben Gott, also hassen wir das Böse. Und wenn Gott in dem allen für uns ist, was er ist, was kann dann gegen uns sein? Wir sollen, wir dürfen und wir müssen keine Angst haben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch nicht. Wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und allgemein die Petrusbriefe haben mich so motiviert. Darin jubelt ihr, dass ihr jetzt noch eine kleine Zeit auf mancherlei Probe gestellt würdet und ihr viel erleiden müsst. Dass euer Glaube dadurch aber als viel kostbarer befunden wird, zu Jesu Ehre. Darin könnt ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln, denn das erreicht das Ziel eures Glaubens, die Rettung vieler Seelen. Zusammenfassend können wir sagen, Jesus fordert uns auf, im Gegensatz zu sein zu dieser Weltzeit. So wie er war, sind wir jetzt in dieser Welt. Wir stehen für die Wahrheit, alles andere ist Lüge. Das machen wir dadurch, dass wir durch geistliche Realität leben und uns darin sicher sind. Wir sind darin verwurzelt. Denn es geht um einen langfristigen Zustand. Gott ist ewig. Im Grunde könnte man sagen, entweder machst du dir den Himmel, die Erde zum Himmel und kommst dann in die Hölle oder andersrum. Was am Ende zählt, ist nicht dein Label, sondern dein Lauf. Ob du ein christusähnliches Leben hast, man das an dir sehen kann und es Auswirkungen hat. Und dabei ja, darf und wird es dich was kosten. Aber du bist sicher verborgen in Christus. Dir kann nichts passieren. Du hast nichts zu verlieren, weil du hast schon alles. Du hast Jesus. Und somit möchte ich euch final fragen, um was geht es dir? Geht es dir um dich oder um Jesus? Denn bevor das alles passieren wird, wirst du selber zurücktreten müssen, dass Jesus überhaupt erst wirken kann. Wenn Jesus dir wirklich wichtiger ist, ja, dann wird es nach und nach passieren, dass sich mancherlei Freunde nicht mehr für dich interessieren, dass du von Familie abgegrenzt wirst und sich deine Eltern und oder Kinder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Jesus stellt dir keine Falle, sondern eine Entscheidung. Er sagt dir ganz offen, was quasi die Geschäftsbedingungen sind. Er stellt dir alles hin und jetzt sagt er, entscheide du. Wir können und wir werden nicht jedem gefallen. Selbst an Jesus, der perfekt war, wurden ja Fehler gesucht. Er hat viel mehr angestiftet, als anderen Leuten gefallen. Er war auf seinen Lauf fokussiert, nicht auf das, was andere davon halten. Und du kannst und wirst nur einem gefallen, Menschen oder Gott. Und wenn du dazu bereit bist, musst du anfangen, dich selbst zu vergessen. Und damit möchte ich jetzt enden. Ich habe damit schon angefangen und ich werde damit weitermachen. Und ich werde meinen Lauf vollenden und ich werde unstoppbar sein. Und wenn du auch damit anfangen willst oder je nachdem, wo du stehst, weitermachen willst, wenn du deinen Lauf vollenden wirst und eines Tages deine Siegeskrone erhältst, dann sag doch mit mir Amen.
Amen.